Lukas 6, wir sind letztes Mal bis Vers 45 gekommen, das heißt, wir fangen bei Vers 46 an, heute Morgen. So einfach ist es, ne? Habt ihr euch jemals gefragt, wie diese Hochhäuser oder Wolkenkratzer stehen können? In New York oder Hongkong oder von mir aus auch in Frankfurt oder Dubai, diese Riesendinger, die so hoch sind und so schmal sind. Da habe ich manchmal gefragt, warum nicht die ganze Halbinsel umkippt, wo die draufstehen. Woran denkt ihr, liegt das? Genau, am Fundament. Das, was wir sehen können, ist nur ein Teil von diesen Häusern. In Wahrheit geht das noch ziemlich weit in die Tiefe. Und deswegen können sie bestehen bleiben und standhaft sein. Das Fundament ist einer der wichtigsten Teile, vielleicht der wichtigste Teil an einem Gebäude. Ich war diese Woche wieder mal im Baumarkt, nach längerer Zeit. Und was denkt ihr, habe ich dort gefunden? Wisst ihr, da gibt es alle möglichen Wege und Materialien und Videos und Dinge, wie man sein Haus verschönern kann. Aber es ist alles dieser sichtbare Bereich des Hauses. Na, wie man die Wände schön streichen kann, wie man fließen kann, was man dann alles aufhängen kann, wie man dekorieren kann. Ich habe eigentlich nichts gesehen, wie man das Fundament verschönern kann oder verbessern kann. Aber sehr viel, was das Äußere angeht, was die Oberfläche angeht. Das Fundament ist unsichtbar. Genauso wie Jesus letztes Mal drüber gesprochen hat über Bäume. Die Wurzeln der Bäume sind unsichtbar. Frucht können wir erkennen. Unsere Herzen sind unsichtbar, für uns Menschen zumindest. Wir können Taten beurteilen, Worte beurteilen, aber nur Gott sieht das Herz. Genau ist es mit dem Fundament. Ist der unsichtbare Teil eines Gebäudes und doch der wichtigste vielleicht. Wisst ihr was? Es gibt Menschen, die bauen Häuser ohne Fundament. Unseren Missionaren, den Hämmerles, die jetzt in Ägypten sind, die waren früher in Rumänien und denen ist das passiert. Das erste Haus, was sie gekauft hatten oder gemietet hatten, das hatte kein Fundament, sind sie drauf gekommen. Mussten dann nachher noch nachgraben und versuchen, irgendwo ein Fundament zu legen. Hatte übrigens auch keine Abflussleitungen, daran haben die nicht gedacht. Ne? Die haben erst das Haus gebaut und dann, als die Deutschen da reinkamen, sind die draufgekommen und es gibt überhaupt keinen Kanal, es gibt keine Abwasserleitung. Auch sowas gibt's. Leute, die ohne Fundament bauen. Ist bescheuert, ne? Aber es gibt es. Und wisst ihr, viele Menschen leben ihr Leben so. Viel Fassade. Stehen stundenlang vor dem Spiegel. Vielleicht sogar Schönheits-OP. Polieren ihre Autos und ihr Image. Haben tolle Häuser, tolles Auftreten, tollen Reichtum. Aber kein Fundament in ihrem Leben. Hast du ein Fundament in deinem Leben? Und die Sache mit dem Fundament ist, bei schönem Wetter macht es keinen Unterschied, oder? Auch im Leben von Menschen. Bei schönem Wetter, wenn alles gut läuft, kann jeder gut drauf sein, oder? Aber was, wenn die Stürme kommen? Oder der Regen kommt, die Fluten kommen. Was ist dann? Dann wird es oft sichtbar, ob ein Fundament da ist oder nicht. Wenn die Stürme des Lebens hereinbrechen, was kann das sein? Stürme des Lebens. Tod, das ist vielleicht der größte Sturm. Einsamkeit, Stress, Krankheit, Enttäuschung. Da haben viele Menschen kein Fundament. Es sieht toll aus, aber es stürzt ein. Nur wir haben ganz bekannte Beispiele. Britney Spears, Paris Hilton, wie sie alle heißen. tolle Fassade, haben alles, was das Leben zu bieten hat. Aber es stürzt ein. Jede zweite Ehe geht kaputt in unserem Land. Menschen sind beziehungsunfähig. Nicht fähig, Stürme durchzustehen. Da fehlt was. Fundament. Und natürlich der größte Test ist die Stunde des Todes. Viele Menschen schauen auf ein sinnloses Leben zurück und in eine ungewisse, schreckliche Zukunft. David Hume, der bekannte britische Atheist, der hat bei seinem Tod in Verzweiflung geschrien: Ich bin in Flammen. Oder Voltaire, der so sehr gespottet hat über den Glauben, Wegbereiter der französischen Revolution. Über ihn wird berichtet, dass er die ganze Nacht seines Todes nach einem Priester geschrien hat. Kein Fundament, wenn es wirklich drauf ankommt. Hast du dein Lebenshaus auf ein Fundament gebaut? Fundament, das trägt? Jesus wird uns heute sagen, wie man so ein Fundament baut. Vom Kontext her, Jesus ist dabei, eine Ansprache zu halten an seine Jünger, seine Nachfolger. Er hat ihnen gesagt, seid arm im Geist, abhängig von Gott, seid hungrig nach Gott, seid barmherzig und liebevoll und gebend und vergebend, seid nicht stolz und richtend, hat uns letztes Mal gesagt. Seid keine Heuchler. Und dann sagt er jetzt zu denen, die da um ihn im Kreis stehen oder um ihn herum sitzen, die ihm zuhören, die offensichtlich seine Jünger sind, die dem Anschein nach zumindest brave Christen sind. Und er schaut sie an und sagt ihnen im Vers 46, was nennt er mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Oh, sehr scharfe, direkte Zurechtweisung. Jesus redet in diesem Kapitel nicht sehr viel um einen heißen Brei rum. Sehr direkt. Man sagt, was nenne mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Letztes Mal hat er gesagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Jesus sagt hier, hey, das, was ihr hier sagt, das kommt nicht aus der Fülle eures Herzens. Das ist nicht wirklich da drinnen. Das ist Heuchelei. Er gibt was vor, was nicht real ist. Und seht hier, er sagt zu diesen Leuten, ihr nennt mich Herr, Herr. Zweimal Herr, Herr. Das heißt, die haben das betont. Das waren Menschen, die es für sich beansprucht haben, Christen zu sein. Im heutigen Sinn übertragen. Beansprucht, Nachfolger Jesu zu sein. Sind mit dem Kreuz rumgelaufen, Jesusfisch am Auto, What would Jesus do, Bändchen am Arm, im Gottesdienst gekommen, waren wahrscheinlich überzeugt, hey, wir sind Christen. Und Jesus sagt, was nennt er mich, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Noch krasser ist das Ganze, wenn man anschauen, was Jesus in Matthäus 7 sagt. Parallelstelle, Matthäus 7, 22, wer mitlesen will. Da sagt Jesus, viele werden an jenem Tag, das heißt dem Tag des Gerichts, zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir haben hier Menschen, die wirklich getäuscht sind am Tag des Gerichts. Menschen, die glauben, sie haben die richtigen Werke getan. Wunder im Namen Jesu. Die hatten anscheinend apostolische Vollmacht. Sie haben gedacht, hey, das ist es, was mich zu einem Christen macht. Zum Nachfolger Jesu. Und doch müssen sie die furchtbarsten Worte hören, die ein Mensch je hören kann. Als Jesus zu dir sagt am Tag des Gerichts, geh weg von mir, ich habe dich nie gekannt. Aber Jesus, wir haben doch diese großen Wunderwerke, diese großen Zeichen. Ich habe dich nie gekannt. Frag mich, ob da einige von diesen Predigern mit diesen großen Namen dabei sein werden, die so abgefahrene Dinge tun. Die in Jacken rumwerfen, Leute angeblich umschmeißen im Heiligen Geist. Wunder. Wie gesagt, ich habe mich nie gekannt. Wir hatten nie die richtige Beziehung miteinander. Wunderwerke im Namen Jesus sind offensichtlich nicht das richtige Zeichen. Ich meine, manche oder vielleicht viele von denen, die solche Vollmacht haben von Jesus, die sind gerettet, aber manche anscheinend auch nicht. Das ist nicht das Zeichen, worauf es ankommt. Das ist kein sicheres Zeichen. Denk nur an Judas zum Beispiel, Judas Iskariot. Jesus hat die 12 und nachher die 70 ausgesandt mit Vollmacht, Dämonen auszutreiben, zu heilen, Wunder zu tun. Judas war dabei, diese Dinge getan. Wir wissen von ihm sicher, dass er nicht gerettet war, dass er nicht in der rechten Beziehung mit Jesus war. Also wundervollmächtige Taten sind kein sicheres Zeichen, dass wir gerettet sind. Also lasst euch nicht zu sehr davon beeindrucken, wenn ihr solche Leute seht. Ich meine, preis dem Herrn, wenn Jesus solche Begabungen schenkt und wenn Jesus Menschen gebraucht, wunderbare Dinge zu tun. Aber es ist kein sicheres Zeichen. Es geht nicht um den äußeren Anschein, um die Fassade, um das, was wir vorgeben. Jesus sagt uns, es geht um das Herz. Beziehung mit Jesus. Und er hat gesagt in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, Liebesbeziehung, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und dann ein bisschen weiter unten, Vers 23 lesen wir dort, Jesus antwortete und sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung beimachen. Diese wunderbare, enge Beziehung, die Jesus mit uns haben will. Jesus liebt dich leidenschaftlich. Er möchte Beziehung mit dir haben. Hat alles getan, das möglich zu machen. Und er sagt, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Sondern das Wort, das ihr hört, ist nicht mein. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also Wunder, übernatürliche Dinge ist nicht das sichere Zeichen, sondern es geht um eine Liebesbeziehung mit Jesus. Und die drückt sich aus, sagt Jesus, in einem Wunsch, ihm zu gefallen. Wunsch, ihm gehorsam zu sein. Und das war das Problem mit diesen Jüngern unter Anführungszeichen, die Jesus hier heute anspricht. Diese Typen, die mit dem Fisch im Auto rumfahren, mit dem What would Jesus do Bändchen. Ja, was würde denn Jesus tun? Haben das Bändchen getragen, aber nicht wirklich gefragt. Was würde denn Jesus tun? Nicht danach gelebt. Was nennt er mich? Herr, Herr? Betont das. Du bist unser Herr und er tut nicht, was ich sage. Mein äußeres Bekenntnis da, aber haben nicht danach gehandelt. Und ihr wisst, dass Jakobus uns sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Das ist nicht echter Glaube. Stell dir vor, du sitzt irgendwo am Strand, irgendwo im fernen Osten, und plötzlich schreit einer, Tsunami, Tsunami, die Welle kommt. Und du schaust dir diesen Typen an und er liegt im Liegestuhl neben dir. Und er bleibt liegen, in der Sonne. Glaubt er wirklich, dass ein Tsunami kommt? Wenn er das wirklich glauben würde, würde er rennen, oder? Um sein Leben. Das ist nicht glaubwürdig. Du sagst, ich glaube, dass Vertrauen auf Jesus mich rettet. Und wer ohne Jesus stirbt, der wird in eine gottlose, finstere Ewigkeit gehen. Und ich glaube, dass Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht Menschen zu meinen Jüngern. Aber du redest nie über ihn, du sagst es nie weiter. Glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich, dass diese Menschen verloren sind? Die da draußen rumrennen, deine Freunde, deine Bekannten, die Jesus nicht kennen. Du sagst, ich glaube, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und dass das, was Gott uns hier sagt in seinem Wort, das Allerbeste ist für unser Leben. Und du bist ein unversöhnlicher, habgieriger Materialist, der in wilder Ehe zusammenlebt, der Freundin oder dem Freund. Glaubst du wirklich, was du sagst? Oder sagst du mit deinem Leben nicht vielmehr, hey, ich weiß es besser als Gott? Ich bin weiser als er, ich stehe über seinem Wort. Ich würde auch sagen, Liebe ohne Werke ist tot. Ne? Wenn du einem Menschen sagst, ich liebe dich, aber du ignorierst ihn die ganze Zeit, wird er mit Recht dran zweifeln. Jesus, ich liebe dich, aber bin zu beschäftigt für dich. Verbring mehr Zeit vor dem Spiegel, vor dem Fernseher, als mit dir. Vielleicht heißt das, dass du dich selbst oder andere Dinge mehr liebst als ihn. Jesus sagt, das nenne mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Na, Jesus Herr zu nennen und dann nicht zu tun, was er sagt, ist ein Widerspruch in sich, oder? Du kannst nicht sagen, Herr, entweder ist der Herr, dann musst du tun, was er sagt, oder ist nicht der Herr, dann tust du dein eigenes Ding. Aber zu sagen, Herr und nicht zu tun, nicht gehorsam sein zu wollen, ist ein Widerspruch, ne? Wie wenn du sagst, ein schwarzer Schimmel oder Microsoft Works. Widerspruch. Was bedeutet denn das Wort Herr eigentlich? Worum geht es, wenn wir sagen Herr? Uns ist das vielleicht in unserer Kultur gar nicht mehr bewusst, weil wir das nicht kennen. Aber dieses Wort Herr bezeichnet eigentlich die Beziehung zwischen einem Herrn eben und seinem Sklaven. Und was ist der Sklave? Was ist ein Sklave? Sklave ist das Eigentum seines Herrn. Die einzige Bestimmung im Leben eines Sklaven ist, den Willen seines Herrn zu tun. Das ist sein Leben. Also es geht um eine Herrschaftsbeziehung, um eine Unterordnung. Und so, wenn ich Jesus meinen Herrn nenne, dann ist es nicht Teil seines Namens, der Herr Jesus Christus. Das ist nicht sein Name, das ist ein Titel, Herr. Das kennzeichnet eine Beziehung. Wenn ich sage Herr Jesus, ist es auch nicht der Kontrast zu Frau Jesuline oder was immer, ne? Oder Herr Jesus. Nee, wenn ich sage Herr Jesus, dann meine ich eigentlich eine Beziehung zwischen ihm und mir, eine Beziehung, in der ich der Sklave bin und er der Herr ist. Wenn ich sage Herr, Herr, dann meine ich eigentlich, ich nehme meinen Platz als Sklaven ein. Ich drücke Unterordnung aus. Wenn ich sage Herr, Herr, sage ich, Jesus, regier du mein Leben, Jesus, regier du mein Leben. Herr, Herr, ich will gehorsam sein, ich will gehorsam sein. Herr, Herr, ich habe nicht die Kontrolle, ich habe nicht die Kontrolle. Herr, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist, was wir sagen. Frage ist das wahr in deinem Leben? Ist es wahr in meinem Leben? Hat Jesus das Sagen in deinem Leben? Oder bist du ein Heuchler? Dieser Wunsch und den Willen, Jesus gehorsam zu sein, das ist das stärkste Zeichen, dass wir zu ihm gehören, dass du in der rechten Beziehung mit ihm bist. Einfacher Gehorsam. Das ist, was Jesus uns sagt. 1. Johannesbrief, da schreibt uns der Apostel Johannes, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ein Jünger ist ein Nachfolger. Das ist die Definition. Und wir werden nicht perfekt werden in dieser Welt, wir werden nie perfekt Nachfolger sein, aber das sollte die Richtung unseres Lebens sein, das sollte der Wunsch unseres Herzens sein. Jesus sagt zu den Pharisäern in Matthäus 15, Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Oh, wir sind so eingenommen von Äußerlichkeiten. Aber der Schlüssel ist nicht das Sichtbare in unserem Leben, sondern das Unsichtbare. Das Herz, das ist, worauf es ankommt. Wir haben vorhin gerade Lobpreislieder gesungen, Lieder zu Gott. Wir haben Gott geehrt mit unseren Lippen. Habe ich getan, hast du getan, aber wo ist dein Herz? Meinen wir das, was wir singen? Wir können diese Worte singen, die wir gesungen haben, und mit den Gedanken ganz woanders sein. Beim Mittagessen, bei der Frisur vom Vordermann, warum der Günther noch immer diesen komischen Piratenbart hat von dem Jugendcamp, war ein Piratenthema dieses Jahr, Aktienkurse, was immer. Ich liebe dich, Herr. Oh, ich hoffe, dass meine Aktien gestiegen sind. Und der sieht aber komisch aus heute Morgen. Halleluja. Wenn du dein Leben ehrlich anschaust, und nur du kannst es wirklich beurteilen, du kannst nur dich beurteilen, niemand anderen. Jesus sieht dein Herz und du kennst dein Herz, zumindest ein bisschen. Ist dein Leben nur Fassade oder hat dein Leben Fundament? Hast du dieses tiefe geistliche Fundament? Der Schlüssel für ein beständiges Lebenshaus ist nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Nicht die tolle Fassade, sondern das Fundament. Jesus sagt in Matthäus 23 wieder zu den Pharisäern, wehe euch, also oje für euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unheilsamkeit. Seid jemand, der, wenn ihr eure Müsli-Schüssel abspült, ihr spült die außen ab und drinnen bleibt schmutzig. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so spült, ne? Viel Spaß beim Essen. Aber es ist das Bild, was Jesus benutzt. Ihr spült das Äußere und innen seid ihr voller Raub und Unenthaltsamkeit innen drin. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die zwar von außen zwar schön scheinen, schön weiß gestrichen, inwendig aber voll von Totengebeinen und voller Unreinigkeit sind. Oh, wir sind so beeindruckt von den Fassaden, von dem, was wir beobachten. Oh, wow! Sie hat ihre Fassade im Solarium gebräunt. Und seine Fassade hat 200 PS. Guck mal, wie schnell er unterwegs ist. Und sieht so geistlich aus. Gibt sich so geistlich. Sonntags im Gottesdienst. Wisst ihr was, Sonntagmorgens zählt nicht wirklich. Wie lebst du, wenn du rausgehst hier? In der Gemeinde sind wir alle geistlich. Frage ist, folgen wir Jesus wirklich nach? Jesus ist nicht beeindruckt von der Fassade. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, sagt Gott zu Samuel. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. 2. Korinther 4, das Sichtbare, die Fassade, das ist zeitlich, vergänglich, das Unsichtbare, aber ist ewig. Wichtigste Frage heute Morgen ist, wo ist dein Herz? Hast du ein gutes Fundament für dein Leben? Und Jesus sagt uns, wie dieses gute Fundament aussehen muss. Er sagt in Vers 47, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Drei Dinge sagt uns Jesus. Erstens, wer zu mir kommt, muss zu Jesus kommen. Jesus ist der Fels. Jesus ist der Weg zu Gott. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Ohne Jesus bist du verloren, entfremdet von Gott. Ohne Jesus verfehlst du den Sinn deines Lebens. Wir sind alle geschaffen für Gemeinschaft und Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Ohne Jesus bist du nicht bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Bist du nicht bereit zu sterben. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung für deine Schuld. Also erstens, du musst zu Jesus kommen. Und dann zweitens sagt Jesus, du musst auf ihn hören, auf sein Wort. Wer zu mir kommt und meine Worte hört, hier, die Bibel, Gottes Wort, wer es hört. Aber dann sagt er drittes, und der dritte Punkt ist ganz wichtig, wer zu mir kommt, wer meine Worte hört und sie tut. Oh Mann, das Tun ist wichtig, das ist der schwierigste Schritt, aber der wichtigste Schritt. Wer zu mir kommt, wer meine Worte hört, wer sie tut. Eigentlich kein schwieriges Konzept, oder? Nicht immer ganz einfach auszuleben, aber eigentlich einfach. Lies das, was ich sage, sagt Jesus, hör auf das und lebe es aus. Dann baust du auf dem Felsen, wenn du das tust. Komm zu mir, hör auf mich, lebe es aus, tu, was ich sage. Und das ist so wichtig. Nicht, dass du nickst und sagst, ja, okay, das ist gut, ich stimme überein, Amen. Das ist noch kein festes Fundament. Und oft hören wir dort auf und denken, oh, ich bin ein guter evangelikaler Christ, wenn ich Gottes Wort höre und wenn ich zustimme und sage, Amen, das ist richtig, das ist gut. Das ist noch kein Fundament. Der Segen von Gottes Wort wird erst wirksam, wenn ich es im Vertrauen umsetze und auslebe. D.L. Moody hat mal gesagt, wir sollten unsere Bibel alle in Schuhleder binden. Sie uns daran erinnern, dass es ausgelebt werden will, was wir hier lesen. Das Evangelium zu verstehen, dass Jesus uns von unserer Schuld rettet, dem zuzustimmen, das zu glauben in diesem Sinn, das ist noch nicht genug. Muss ich ihm anvertrauen. Wenn du in Seenot bist auf offener See und jemand wirft dir den Rettungsring zu, ist nicht genug zu sagen, oh, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsringe gibt. Ich glaube, dass mich ein Rettungsring retten kann. Nee, du musst ihn ergreifen. So ist es mit Jesus. Zu glauben, zu wissen, übereinzustimmen, dass Gott Gebet erhört, ist nicht genug. Man muss selber beten, um das zu erfahren. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Zu sagen, Amen, ich stimme überein, hey, das wäre so gut, jeden Tag stille Zeit mit Gott zu haben, mir Zeit mit ihm zu nehmen, das ist nicht genug. Du musst dir die Zeit wirklich nehmen, um den Segen daraus zu haben, um es zu erfahren. Erst dann hast du es wirklich ergriffen. Zu sagen, hey, ich glaube wirklich, das Geben seliger als Nehmen, wie Jesus es sagt. Es ist genug. Du musst geben, um es zu erfahren. Zu sagen, ja, ich weiß, es stimmt damit überein, es wäre so gut, meine Frau zu lieben. Es ist nicht genug. Du musst praktische Schritte setzen. Liebe ist praktisch. Zu sagen, ja, Herr, Herr, ist nicht genug. Das macht dich noch nicht zu einem Jünger oder zu einem Nachfolger. Das macht noch nicht Jesus zu deinem Herrn. Sondern erst wirkliche Hingabe, wirklicher Gehorsam. Nicht Das ist eine Taktik, die die meisten von uns bei den Eltern angewandt haben, oder? Ich zumindest. Mama sagt irgendwas, sagst, ja, ja, mach ich und machst es nie. Aber es ist einfacher, oder? Wenn du sagst, nee, ich habe keinen Bock, dann kriegst du Probleme. Wenn du sagst, ja, ja, später, dann ist nicht so ein großer Konflikt. Und dann irgendwann machst du es selber. Jesus erzählt den religiösen Pharisäern eine Geschichte und er sagt, was meint ihr hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der beantwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihm und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso, der beantwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Und Jesus fragt sie, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten, der Erste. Und Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren, die sprichwörtlichen Sünder damals in der Gesellschaft, euch vorangehen in das Reich Gottes. Es geht nicht um das Sagen, ja, ja, Herr, Herr, es geht um das Gehorsamsein. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einer, der die ersten zwei Dinge tut. Er kommt, er hört, aber vernachlässigt das Dritte. Das ist nicht getan. Der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute. Oder in der Parallelstelle in Matthäus heißt es auf dem Sand. Wird spezifiziert, was für eine Art von Erde das war. Der ein Haus auf die Erde, auf das Sand baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Bild, was Jesus gibt. Ich denke, was jeder von uns versteht. Ich habe die Jordanebene vor meinen Augen. Viel Sand, aufgehäuft von dem Fluss und irgendwas so ein kleines Bächlein eigentlich in der Mitte. Und zwei Leute, zwei Männer, die sagen, hey, das ist ein toller Anblick, das ist ja wunderbar hier zu leben, hier wollen wir ein Haus bauen. Und der Erste geht hin und er macht sich viel Arbeit und gräbt durch diesen ganzen Sand durch, bis er auf den Fels kommt und legt ein Fundament. Und sein Haus ist sicher verankert. Sein Nachbar ist bequem. Der schaut sich den Nachbarn an und sagt, ist mir zu anstrengend. So wie wir manchmal sagen, hey, es ist einfacher, meinen eigenen Weg zu gehen, als Jesu Weg zu gehen. Der sagt, das ist mir zu anstrengend, hier durchzugraben, Felsen, Fundament, vergiss das Ganze. Und er baut sein Haus einfach auf dem Sand auf. Ohne Fundament. Nun äußerlich, zumindest kurzfristig, kann man keinen Unterschied erkennen, welches Haus ein Fundament hat und welches nicht, oder? Sehen beide gleich aus, sehen beide toll aus, tolle Fassade. Wir können von außen nicht sagen, welches Haus das Fundament hat. Deswegen hat Jesus uns letztes Mal gesagt, wir sollen nicht zu schnell richten. Aber wisst ihr, was es offenbart? Welches Haus ein Fundament hat und welches nicht? Wenn es im Winter regnet und dieses kleine Bächlein plötzlich zu einer Sturzflut anschwillt und gegen dieses Haus kommt. Das Haus, das ohne Fundament dasteht, nur auf dem Sand, wird weggespült. Ihr kennt es, was Wasser mit Sand macht. Habt ihr in der Sandkiste gespielt, alle, ne? Einen schönen Sandhaufen aufbaut und Wasser drüber leert, was passiert? Wird aufgelöst. Schwimmt weg. Aber das Haus, das auf dem Felsen gebaut war, das hat Bestand. Denkt an Felsen, die in einem Fluss sind. Es löst sich nicht auf. Das kann dem Wasser entgegenstehen. Die Flut offenbart, wo das Fundament ist, wo kein Fundament ist. Und wisst ihr, wann man es in einem Leben eines Menschen beurteilen kann? Ob da ein Fundament da ist oder nicht? Das ist genau in diesen Zeiten, wenn die Fluten des Lebens auf uns einströmen. Irgendein großer Verlust, Beziehungskrise, Geldnöte, Krankheit. Wie gesagt, größte von allem der Tod. Ein Leben ohne Jesus wird weggespült. Kein Bestand, wie Sand. Nur Jesus ist der Fels, der uns halten kann. In dem Leben hier und jetzt, aber vor allem auch in der Stunde des Todes. Da ist nur er ein festes Fundament. Vielleicht sagst du, oh, ich habe noch nie wirklich Schwierigkeiten in meinem Leben. Glückwunsch. Sie werden kommen, früher oder später. So ist das Leben. Auf und ab. Und manche von diesen Fluten werden kommen, andere nicht. Nicht alle Menschen machen eine Beziehungskrise durch. Die meisten, nicht alle. Nicht alle werden krank. Aber eines passiert uns allen. Wir alle werden sterben. Jeder Einzelne. Die Todesrate in Deutschland ist 100%. Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. 100% von 10 Leuten sterben 10 Leute. Und wisst ihr was? Alle, die gestorben sind, sind heute Gläubige. Wisst ihr das? Voltaire und Nietzsche und Darwin und Stalin und Hitler und Lenin sind heute alle Gläubige. Die haben eine richtige Theologie. Wenn die zu uns reden könnten heute, würden die alle sagen, Gott ist lebendig. Gott existiert, Gott lebt. Und vertrau dein Leben Jesus an. Die Bibel sagt uns, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Und dann werden nach dem Gericht die einen in den Himmel gehen, in die ewige Herrlichkeit mit Gott, und die anderen in die Hölle gehen, in ewige Einsamkeit, getrennt von Gott. Aber es gibt keine Atheisten in der Ewigkeit. Einige gehen dorthin, die anderen gehen dorthin, je nachdem, worauf sie ihr Leben aufgebaut haben oder worauf sie in diesem Leben gebaut haben. Und Jesus sagt uns, der Unterschied, in unserem Text heute, der Unterschied ist nicht das äußere Bekenntnis, ist nicht das Hören von dem, was er sagt, sondern der Unterschied ist das Tun, das praktische Ausleben. Die, die das Ausleben, was Jesus sagt, das sind die, die wirklich eine echte Beziehung mit ihm pflegen. Die anderen sind nur Theoretiker oder Theologen, wenn es gut kommt. Aber keine Nachfolger. Eine echte Beziehung mit Gott ist geprägt von vertrauensvollen Gehorsam. Diejenigen haben ein festes Fundament, die Jesus wirklich ihren Retter und ihren Herrn sein lassen. Sieh dir, die Frage ist nicht, redest du wie ein Jünger oder siehst du aus wie ein Jünger mit deinen ganzen Bändchen und dem Fisch im Auto und deinen Kreuzen und dein Halleluja. Die Frage ist, bist du wirklich ein Jünger? Frage an jeden Einzelnen von uns, bist du ein Jünger, bist du ein Nachfolger? Nicht siehst du so aus, nicht redest du kananäisch, bist du ein Nachfolger? Hat dein Leben das rechte Fundament? Worauf hast du dein Leben aufgebaut? Auf deine ewige Sicherheit, worauf hast du es aufgebaut? Selbstgerechtigkeit? Erfolg, Geld, materielle Sicherheit, Beziehungen? Oder auf Jesus Christus, dem einzigen echten Felsen, hast du dich ihm anvertraut? Hast du dich ihm unterworfen? Wird Jesus eines Tages am Tag des Gerichts zu dir sagen, hinweg mit dir, Übeltäter, ich habe dich nie gekannt? Oder wird er zu dir sagen, willkommen, mein Freund, Du guter und treuer Knecht, tritt ein in mein Reich. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Zum Abschluss heute Morgen. Und ich möchte euch einladen, während wir Gottes Liebe für uns betrachten. Betrachten, wirklich uns bildlich vor Augen halten in Brot und Wein die Liebe Gottes für dich. Liebe Jesus, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, um für deine Schuld zu bezahlen, die dich vom Vater trennt, um dein größtes Problem zu lösen. Wenn wir über seine Liebe nachdenken, dann möchte ich uns auch einladen, dass wir unser Fundament betrachten. Und jeder kann nur sein eigenes betrachten. Wir können nicht ins Herz von anderen sehen. Aber ich möchte euch einladen, einfach wirklich ehrlich zu sein mit euch selbst und ehrlich zu sein vor Gott. Wie David gesagt hat im Psalm 139, erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Wenn wir Abendmahl feiern, dürfen wir nachdenken. Dürfen uns selbst prüfen. Dürfen Jesus die Dinge hinlegen, die raus müssen aus unserem Leben. Können Entscheidungen treffen. Und wirklich, wenn du noch nie entschieden hast, Jesus wirklich nachzufolgen, ihn wirklich einzuladen, in dein Leben zu kommen, dein Retter zu sein, dein Herr zu sein, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Sag Jesus, ich vertraue mich dir an, rette mich. Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und ich glaube, dass nur du das tun kannst. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wieder einmal mehr ist es sehr herausfordernd, sehr direkt, sehr offenbarend, was du uns sagst, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du so bist, dass du uns lieb genug hast, um klar mit uns zu reden. Nicht Lulu, Wischiwaschi und Brei rum, dass du uns klar sagst, was Sache ist. Ich bitte dich heute Morgen, dass du unser Herzen prüfst. Dass du uns zeigst, Herr, wo ein böser Weg in unserem Herzen ist. Wo unser Herz an anderen Dingen, an anderen Menschen mehr hängt als an dir. Und wir selbstsüchtig sind, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit unserem ganzen Ballast zu dir kommen dürfen. Und dass hier inmitten der Geschichte ein Kreuz steht, und dein Wort steht, es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Und Herr, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Sagen dürfen, ja, ich nehme es an, bezahle meine Schuld, Jesus. Komm in mein Leben, stärk mich, dir nachzufolgen. Oh Jesus, wir wollen nicht nur Fassade sein. Nicht nur aussehen. Und riechen und sich anhören wie Nachfolger, sondern wirklich Nachfolger sein. Hilf uns, Herr. Hilf uns, dir nachzufolgen mit ganzem Herzen.